Wer leidet, sucht nach Erklärungen, und je länger das Leiden dauert, desto stärker werden unsere inneren Diskussionen mit uns selbst, mit anderen und mit Gott. Im Zentrum des Buches Hiob stehen nicht nur die berühmten Katastrophen, sondern vor allem diese Auseinandersetzungen, verletzte Freunde, harte Worte, stolzer Schmerz und die Frage, ob Gott gerecht mit uns handelt. In der zweiten Gesprächsrunde zwischen Hiob und seinen drei Freunden tritt ans Licht, wie ein Mensch in der Krise zugleich Recht haben und doch völlig am eigentlichen vorbeileben kann. Gerade hier öffnet sich eine Tür, Gottes Herz tiefer kennenzulernen, nicht nur als Richter, der Lohn verteilt, sondern als der Gott, der sich selbst als Leben austeilt. Hiobs Überlegenheitskomplex, viel Wissen, wenig Licht. In der zweiten Runde der Auseinandersetzung tritt Hiob mit einer beeindruckenden geistlichen Schärfe auf. Er durchschaut die vereinfachende Frömmigkeit seiner Freunde und benennt klar, was sie nicht sehen, dem Unglückverachteten gebührt noch des Glücklichen Verachtung, ein Stoß denen, deren Fuß wankt. Die Zelte der Verwüster haben Ruhe und Sicherheit haben die, die Gott reizen. Er weiß, dass die Welt nicht so geordnet ist, wie das Lohn- und Strafeschema seiner Freunde behauptet. Dazu kommt seine tiefe Überzeugung von Gottes Souveränität, er beschreibt den Herrn als den, der Könige entwaffnet, Völker verwirrt und Weisheit zunichte macht. Alles, was er sagt, ist theologisch gesehen erstaunlich richtig. Seine Augen haben viel gesehen, seine Ohren viel verstanden. Abschließend sagte er zu seinen Freunden, siehe, mein Auge hat dies alles gesehen, mein Ohr hat es gehört und verstanden, was ihr wisst, weiß auch ich bin nicht geringer als ihr. Das ist sicherlich ein Zeichen von Hiobs Überlegenheitskomplex. Gerade in dieser Fülle an Wissen tritt jedoch ein anderes, verborgenes Muster hervor. Hiob sagt, siehe, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich's gemerkt. Was ihr wisst, weiß auch ich bin nicht geringer als ihr. In diesem Satz verdichtet sich ein inneres Gefüge aus Verteidigungswillen, Selbstbehauptung und geistlichem Stolz. Er zieht eine Grenze, ihr da, ich hier. Er spricht von Gott, aber im Untergrund kreist die Seele um die Frage, wie stehe ich da? Bin ich ihnen überlegen oder zumindest gleich? Aus dieser Haltung heraus werden seine Worte hart, er nennt seine Freunde Lügner und Ärzte, die nichts taugen. Die Wahrheit, die er ausspricht, wird mit einem Ton vorgetragen, der mehr trennt als klärt. So erscheint vor unseren Augen ein ernstes Paradox, ein Mensch kann in den Aussagen über Gott sehr nahe an der Wahrheit sein und doch innerlich weit von Gottes Herz entfernt bleiben. Im Licht der ganzen Schrift wird deutlich, woran es fehlt. Echte Erkenntnis ist nie bloß ein Vorrat an Informationen über Gott, sondern immer eine Weise, in Gott zu leben. Paulus beschreibt das Ziel seines Dienstes so, damit sie zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses kommen, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das Christus ist, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Erkenntnis, die Christus als das Geheimnis Gottes verfehlt, wird automatisch zur Bühne des eigenen Ichs, selbst wenn die Inhalte richtig sind. Wo Christus nur Gegenstand der Diskussion bleibt und nicht Lebensquelle ist, entsteht zwangsläufig ein geistlicher Überlegenheitskomplex, man misst sich an anderen, statt sich von Gott vermessen zu lassen. Der tiefste Gegensatz zu Hiobs innerer Haltung liegt nicht in einem noch größeren Wissen, sondern in einer anderen Existenzweise. Wenn Paulus sagt, wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit, dann beschreibt er nicht eine Elite der besonders Informierten, sondern Menschen, deren Mittelpunkt verschoben wurde, weg vom Selbst, hin zu Christus als Leben. Dort verliert geistlicher Vergleich seine Anziehungskraft, weil der Maßstab nicht mehr ich im Vergleich zu dir, sondern Christus in uns ist. Aus dieser Sicht wird Hiobs Ringen sehr aktuell, es entlarvt die Versuchung, Glaubenserfahrung in geistliche Kompetenz zu verwandeln. Dem Unglückverachteten gebührt noch des Glücklichen Verachtung, ein Stoß denen, deren Fuß wankt. Die Zelte der Verwüster haben Ruhe, und Sicherheit haben die, die Gott reizen, die Gott in ihrer Faust haben. Siehe, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich's gemerkt. Was ihr wisst, weiß auch ich bin nicht geringer als ihr. Es ist eine leise, aber tiefgreifende Gnade, wenn Gott unsere scheinbar abgesicherte Erkenntnis erschüttert und sie aus dem Dienst unseres Egos löst. Die Geschichte Hiobs lädt dazu ein, geistliche Klarheit zu schätzen, ohne sie zur Waffe des Vergleichs zu machen. wo Christus selbst und nicht unser Verständnis über ihn zum Mittelpunkt wird, verliert der Überlegenheitskomplex seine Nahrung. In dieser Bewegung hinein entsteht ein Raum, in dem andere Menschen nicht mehr Gegner oder Prüffälle unserer Richtigkeit sind, sondern mit Adressaten derselben Gnade. So beginnt Erkenntnis, die ursprünglich trennen wollte, unter der Hand des Geistes zu einer Brücke zu werden, auf der das Leben Christi zu uns und durch uns hindurch fließen kann. Von der Lohn- und Strafelogik zur Ökonomie Gottes. Die Gespräche zwischen Hiob und seinen Freunden kreisen um eine unausgesprochene Grundannahme, die Welt Gottes funktioniert nach einer einfachen Moralwirtschaft. Wer Gutes tut, wird gesegnet, wer leidet, muss schuldig sein. In dieser Logik erscheint Leid als Buchung auf einem unsichtbaren Konto der Vergeltung. Hiob erlebt, dass dieses Schema seine Wirklichkeit nicht mehr trägt. Er weiß, dass sein Leiden nicht zu den plakativen Sünden passt, die seine Freunde ihm unterstellen wollen. Darum drängt es ihn, mit Gott selbst zu verhandeln, doch ich will zum Allmächtigen reden, und mit Gott zu Rechten begehre ich. Später bittet er, nur zweierlei tue mir nicht, so will ich mich nicht vor dir verbergen, lass deine Hand fern von mir sein, und dein Schrecken erschrecke mich nicht. Hinter seiner Klage ahnt er, Gott hat etwas mit mir vor, aber dieses Etwas lässt sich nicht in den Kategorien Belohnung oder Strafe festhalten. Die Bibel, die aus 66 Büchern besteht, beginnt in 1. Mose mit Gott und seiner Schöpfung und findet in der Offenbarung mit dem neuen Jerusalem ihren Abschluss. Zwischen diesen beiden Endpunkten der Bibel finden wir Geschichte, Lehren, Prophezeiungen und Vorbilder. Wenn wir die Bibel jedoch nur unter diesen Gesichtspunkten verstehen, kennen wir sie dennoch nicht wirklich. Wir müssen die ewige Ökonomie Gottes sehen, das heißt Gottes ewige Absicht mit dem Verlangen seines Herzens, sich selbst in seiner göttlichen Dreieinigkeit als der Vater im Sohn durch den Geist in sein auserwähltes Volk auszuteilen, um dessen Leben und Natur zu sein, damit sie ihm in allem gleich sind, zu seiner Fülle, seinem Ausdruck. Hiob hat recht damit, dass Gottes Handeln einen verborgenen Plan in sich trägt, aber dies verbargst du in deinem Herzen, ich weiß, dass dies bei dir war. Was er nicht sieht, enthüllt erst der Bogen der gesamten Schrift. Die Bibel beginnt mit der Schöpfung, in deren Mitte Gott den Baum des Lebens pflanzt, und sie endet mit dem neuen Jerusalem, einer Stadt, in der Gott und sein Volk unauflöslich verbunden sind. Dazwischen erzählt sie von Geschichte, Weisheit, Geboten und Gericht, aber wie ein roter Faden zieht sich hindurch, was Paulus so zusammenfasst. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hatte in Christus, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, das, was im Himmel und was auf Erden ist. Diese Perspektive zeigt, Gottes Ziel ist nicht zuerst, moralische Ordnung wiederherzustellen, sondern seine Schöpfung in Christus zu sich selbst heimzuführen. Wenn man Hiobs Buch nur mit der Frage liest, wer Recht hat und wer schuldig ist, bleibt es ein irritierendes Rätsel. Der Leidende wird dann zum Problemfall eines Systems, das nicht mehr funktioniert. Im Licht der göttlichen Ökonomie bekommt sein Leiden jedoch eine andere Dimension. Gottes Haushaltung, sein inneres Arrangement, zielt darauf, sich selbst im Vater, im Sohn und durch den Geist in Menschen hineinzuteilen. Jesus fasst dies in einem starken Satz zusammen, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und Paulus bezeugt, der letzte Adam wurde ein lebengebender Geist. Gott arbeitet nicht daran, uns lediglich über Gut und Böse zu informieren, sondern daran, uns in einen Raum zu versetzen, in dem sein eigenes Leben unser Inneres erfüllt und prägt. Aus dieser Sicht wird Leid nicht romantisiert, aber es verliert seinen Charakter als bloßes Strafmittel. Es kann zum Werkzeug werden, mit dem Gott tief eingefahrene Vorstellungen löst, besonders das Denken in der Logik von Lohn und Strafe, das sich um das eigene Wohlergehen dreht. In der Schule der göttlichen Ökonomie verschiebt sich die entscheidende Frage. Sie heißt nicht mehr, womit habe ich das verdient oder warum erspart Gott mir das nicht, sondern sie öffnet sich, wie will Gott sich mir in dieser Situation schenken? Welche Weise seines Lebens will er mir erschließen? Die Auseinandersetzung im Buch Hiob markiert den Übergang, weg von einer Buchhaltung des Himmels, hin zu einem Vaterhaus, in dem Gott seine Kinder durch alles hindurch in eine tiefere Gemeinschaft mit sich hineinzieht. Doch ich will zum Allmächtigen reden, und mit Gott zu Rechten begehre ich. Aber dies verbargst du in deinem Herzen, ich weiß, dass dies bei dir war. Die Geschichte Hiobs öffnet einen Spalt im dichten Geflecht unserer inneren Buchführung, und durch diesen Spalt fällt Licht. Sie erinnert daran, dass Gott nicht der große Kontrolleur über unserem moralischen Konto ist, sondern der Vater, der in seiner Weisheit Wege findet, uns tiefer mit Christus zu verbinden. Wo dieser Blick wächst, muss Leid nicht mehr sofort erklärt oder gerechtfertigt werden, es kann gehalten werden im Vertrauen, dass Gott selbst darin gegenwärtig ist. Diese stille Umkehr, weg vom Schema von Lohn und Strafe, hin zu Gottes Ökonomie des Lebens, macht das Herz weich und empfänglich. Und so kann aus der Frage nach dem Warum langsam ein staunendes Wahrnehmen dessen werden, wie Gott sich inmitten aller Unklarheit als Geber seines eigenen Lebens erweist. Aus dem Bereich der Erkenntnis in den Bereich des Lebens. Im Innersten erleben Hiobs liegen Selbstbild und Selbstauflösung dicht nebeneinander. Einerseits verteidigt er seine Unschuld mit großer Entschiedenheit, andererseits beschreibt er sich mit drastischen Bildern der Vergänglichkeit, er verfault wie Moder, wie ein Kleid, das die Motte frisst. Zwischen diesen Polen spannt sich sein Inneres, er fühlt sich im Recht und zugleich zerbrechlich, er hält an seiner Gerechtigkeit fest und erlebt gleichzeitig, wie sie ihm zwischen den Fingern zerrinnt. Diese Spannung ist kein Nebengeräusch der Geschichte, sie gehört zum Weg, auf dem Gott ihn führt. Denn wo die eigene Gerechtigkeit unangefochten steht, bleibt keine Öffnung für eine Gerechtigkeit, die von Gott her geschenkt wird. Wie wir bereits betont haben, kannte Hiob Gottes Vorsatz in Bezug auf ihn nicht, obwohl er glaubte, dass in Gottes Herzen ein solcher Vorsatz verborgen war. Gott führt Hiob und seine Freunde aus dem geistlichen Klima des Baumes der Erkenntnis heraus. Dieser Baum steht für eine Existenzweise, in der ständig bewertet, abgewogen und eingestuft wird, gut oder böse, richtig oder falsch, verdient oder unverdient. 1. Mose Kapitel 2 Vers 9 stellt diesem Baum einen anderen gegenüber, und Gott der Herr ließ aus der Erde aufwachsen allerlei Bäume, begehrenswert anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Baum des Lebens steht nicht für zusätzliche Information, sondern für Teilhabe am göttlichen Leben. Gott will Menschen nicht darin perfektionieren, moralische Urteile zu fällen, sondern sie dazu führen, aus ihm zu leben. Hiobs Geschichte macht spürbar, wie schmerzhaft dieser Übergang sein kann, wenn der Mensch innerlich am Bereich der Erkenntnis hängt und doch in den Bereich des Lebens gerufen wird. Im Neuen Testament wird sichtbar, wie Gott diesen Übergang vollzieht. Der von Ewigkeit her Gott war, entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich, und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Durch Kreuz und Auferstehung hindurch kommt Christus als der lebengebende Geist zu uns, um nicht nur neben uns zu stehen, sondern in uns Wohnung zu machen. Darum konnte Jesus sagen, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Damit verschiebt Gott die ganze Achse unseres Daseins, vom Bemühen, uns vor ihm zu bewähren, hin zur Wirklichkeit, dass er selbst unser Leben in uns sein will. Diese neue Wirklichkeit ist keine fromme Zutat zum alten Menschen, sondern ein neues Sein. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, und Petrus bezeugt, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Teilhaber der göttlichen Natur zu werden heißt, innerlich von Gott her neu aufgebaut zu werden. Paulus beschreibt dieses Werk als einen tiefgehenden Wechsel, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott führt aus der Verkrampfung des Selbstschutzes in eine Existenz, die von seiner Gegenwart her geprägt ist. Er verfault wie Moder, wie ein Kleid, das die Motte frisst. Und Gott der Herr ließ aus der Erde aufwachsen allerlei Bäume, begehrenswert anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Hiobs Weg zeichnet in scharfen Linien nach, wie Gott einen Menschen aus der Verkrampfung des Selbst herauslöst, ohne ihn aufzugeben. Gerade dort, wo die eigene Gerechtigkeit bröckelt und das vertraute innere System nicht mehr trägt, ist Gott nicht abwesend, sondern am Werk. Die Verheißung der Schrift, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden, legt einen leisen Trost in solche Phasen, sie sind nicht nur Zeiten des Verlustes, sondern Orte der Neugestaltung. Wo der dreieine Gott uns aus dem Bereich der bloßen Erkenntnis in den Bereich seines Lebens führt, wächst ein neuer, freierer Gehorsam, nicht aus Angst, zu versagen, sondern aus der Erfahrung, von ihm getragen zu sein. In dieser Erfahrung beginnt das, was am Ende als leuchtende Stadt sichtbar wird, schon im Verborgenen des persönlichen Lebens aufzukeimen. Herr Jesus Christus, du siehst alle verborgenen Kämpfe unseres Herzens, unseren Stolz, unser Ringen um Gerechtigkeit und unsere Fragen inmitten von Leid. Danke, dass du nicht nur unser Richter bist, sondern der Gott, der sich selbst als Leben in uns hineinschenkt und uns in deiner Liebe neu aufbaut. Lass unser Wissen über dich in echte Demut verwandelt werden, damit wir nicht mehr aus der Logik von Lohn und Strafe leben, sondern aus der Gewissheit, dass du uns in deiner Ökonomie mit dir selbst erfüllen willst. Stärke alle, die sich wie Hiob unverstanden und abgebaut fühlen, durch deinen Geist und lass sie spüren, dass du sie auf einen Weg führst, der zu mehr Gemeinschaft mit dir und zu deiner Herrlichkeit führt. Fülle uns als Leib Christi mit deinem Auferstehungsleben, damit wir als dein neuer Mensch in dieser Welt dein Wesen widerspiegeln. Amen.